Inside Wirtschaft, der Podcast mit Manuel Koch.
Liebe Zuschauer, herzlich willkommen zum Salon Schinkelplatz aus dem Herzen Berlin. Schön, dass Sie mit dabei sind. Mein heutiger Gast ist einer der großen Kenner der deutschen Politikszene, zu lesen in der Welt, zu hören im Podcast Machtwechsel und zu sehen in jeder großen TV-Talkshow. Wir sprechen heute über 100 Tage Friedrich Merz im Amt und wir sprechen über die letzte Chance der Demokratie. Darüber und über ihn wollen wir jetzt mehr erfahren. Herzlich willkommen an Robin Alexander. Herzlich willkommen.
Danke für die Einladung.
Sehr, sehr gerne. Es ist so voll, man kommt kaum durch.
Ja, heute nicht nur zum Hören, Sehen und so, sondern auch zum Anfassen.
Kommt das später dann.
Okay.
Sehr, sehr schön. Es gibt natürlich viele Themen und dein Buch ist, glaube ich, auch gerade zum richtigen Zeitpunkt rausgekommen. Total spannend. Also erstmal Leseempfehlung für alle. 100 Tage Friedrich Merz jetzt im Amt. Außenpolitisch nehmen wir ihn, glaube ich, sehr stark wahr. Innenpolitisch gibt es, glaube ich, noch viele Fragezeichen. Wie ist denn da so dein erstes Fazit?
Da gibt ja so eine Kritik, er würde so viel Außenpolitik machen. Wobei man sich ja fragt, wie stellen die Kritiker sich das vor? Soll er sagen, ich fliege jetzt nicht nach Washington, weil ich muss hier mich um die Bürgerversicherung mit Bärbel Baas kümmern? Das geht ja irgendwie nicht. Er macht so viel Außenpolitik, weil die Zeiten danach sind. So, und was innenpolitisch passiert? Es passiert eine Menge, finde ich. Die haben einen Bundeshaushalt, das hat die Ampel schon mal nicht geschafft. Die haben sich geeinigt auf Abschreibung und Steuersenkung. Also in der Substanz passiert eine ganze Menge, wird aber alles überschattet durch Streitigkeiten über eine Verfassungsrichterin, durch Streitigkeiten über einen Koalitionsausschuss. Also wenn man so sagen würde, beim Eiskunstlaufen gibt es immer A-Note und B-Note. Ich glaube, es geht da gerade sehr auseinander.
Es gibt so viele Themen. Wir fangen vielleicht nochmal vorne an, denn er ist ja Kanzler zweiter Wahl, einmalig in der deutschen Geschichte. Er ist nicht beim ersten Wahlgang gewählt worden.
Ja, das ist das letzte Kapitel meines Buches. Das habe ich gerade noch reingekriegt, wie er im ersten Wahlkampf durchfällt. Und das gab es tatsächlich noch nie. Das war auch kein guter Start. Aber andererseits gilt in der Demokratie immer, gewählt ist gewählt.
Aber mit Marke.
Ich habe ja mal angefangen als Reporter für Berliner Landespolitik und damals musste sogar jeder einzelne Senator gewählt werden in Berlin. Und der Stadtentwicklungssenator Peter Strieder, den nur die Älteren vielleicht noch kennen, der wurde immer erst im dritten Wahlgang gewählt. Und alle Journalisten sagen, Herr Strieder, das war aber nichts. Und dann sagte er immer, gutes Pferd springt knapp.
Ich meine, der Anlauf war ja auch schon sehr lange zum Springen. Da hat er ja doch ein paar Jahre, Jahrzehnte dann nochmal Anlauf genommen. Wenn man jetzt mal sieht, was gelungen ist, und da gibt es ja auch viele Sachen, die die neue Regierung gleich auf den Weg gebracht hat, sind da schon einige Sachen dabei, wo man sagt, okay, also die Regierung macht jetzt was und man hat das Gefühl, so ein bisschen die Lethargie von vorher, die ist weg?
Ja, das Seltsame ist ja, sonst sind die Leute sich ja nicht einig, wie man eine Regierung beurteilt. Hängt ja auch vom politischen Standpunkt ab, ja? Aber dass die Ampel nicht funktioniert hat, das konnten selbst die entschlossensten Anhänger nicht leugnen. Hat auch niemand geleugnet. Weil eine Regierung, die keinen Bundeshaushalt schafft und sich selber in die Luft sprengt, ist gescheitert. Ich hatte jetzt ein Gespräch mit Wolfgang Schmidt, dem Kanzleramtschef in der Zeit, über mein Buch, so ein Streitgespräch. Und er wollte sagen, wir sind erfolgreich gescheitert. Und ich habe gesagt, Glück auf dem Weg mit dem Narrativ. Ich glaube, das klappt nicht. Ja? So. Und jetzt haben wir eine Regierung, die man auch so oder so sehen kann, aber immerhin, sie haben einen Haushalt und es geht seinen Gang.
Merkt man trotzdem, dass Friedrich Merz noch nie regiert hat, dass er auch noch nie Minister war, an diesen handwerklichen Dingen, jetzt vielleicht auch gerade bei Frauke Borsius-Gersdorf?
Frauke Borsius-Gersdorf, also diese Personalie, dass die Unionsführung sagt, unsere Leute können einem SPD-Vorschlag zustimmen und die Leute gucken sich das an, also die CDU-Leute, und sagen, nee, können wir nicht. Das ist tatsächlich ein handwerklicher Fehler. Der ist aber eher auf Ebene von Jens Spahn oder seinen Justiziaren gemacht worden.
Aber dem Kanzler wird es dann angekreidet.
Naja, am Ende, der Kanzler ist immer für alles verantwortlich. Und das, die Ironie, die darin liegt, ist, wer sich schon länger damit beschäftigt, mit der Union, wie ja ich zum Beispiel oder ein paar andere, die ja auch aus dem Unionsumfeld hier kommen,
Friedrich Merz und Jens Spahn haben ja gemeinsam, dass sie viele Jahre genörgelt haben, Angela Merkel wäre nicht konservativ genug, hätte keinen Begriff für die CDU und das C wäre ihr fremd. Und dass die beiden Herren dann wenige Wochen, nachdem sie im Amt sind, genau diesen Fehler machen. Dass sie nämlich sehen, da ist eine Kandidatin, die der CDU nicht christlich, nicht konservativ, nicht zu CDU-mäßig genug ist. Das ist schon eine gewisse Ironie. Also ich kann mir vorstellen, dass Merkel dabei ein bisschen gelächelt hat.
Die geht ja jetzt gerne mit Saskia Esken essen. Das haben wir ja auch in der Bild zumindest gesehen. Hat Jens Spahn das verbockt und ist seine Position als Fraktionsvorsitzender dadurch eigentlich schon fast sehr geschwächt schon?
Erste Frage ja, zweite Frage bedingt. Also es war sein Fehler, er ist geschwächt, aber er ist nicht so, dass er vor einer Ablösung stünde oder so. Was ich interessanter fand, war, als jetzt der große Konflikt war über die Waffenlieferung für die Israelis in Sachen Gaza, wie spät sich Jens Spahn auf die Seite von Friedrich Merz gestellt hat, als es ja wieder Unmut in der Fraktion gab. Und da wäre die interessante Frage, ist das ein Ausdruck von Stärke, weil er eine Position hat, die er autonom hat vom Bundeskanzler? Oder ist das eine Position von Schwäche, weil er sich nicht mehr vor die eigenen Leute stellen kann und sagen kann, wir gehen jetzt in die Richtung Marsch, Marsch. Ich glaube, es ist Zweiteres.
Du kommst auch gerade aus dem Urlaub. Es ist Urlaubszeit. Friedrich Merz war
mein erster Termin bei Ihnen. So, gleich was Schönes.
Wunderbar. Wir freuen uns, dass du gekommen bist. Du warst nicht am Tegernsee wie der Bundeskanzler. Nee. Und der hat dann auch relativ spontan, glaube ich, aus München dann Interviews gegeben zum Thematik Gaza und Israel und Waffenlieferungen. Hat dich das überrascht, dass er da so vorgeprescht ist, um zu sagen, wir liefern jetzt keine Waffen mehr?
Das sind alle überrascht. Also es lag in der Luft, dass Deutschland seine Position ändert, weil ja alle Verbündeten den Israelis gesagt haben, dass es aus ihrer Perspektive so nicht weitergeht. Und Deutschland da eher im internationalen Vergleich hinten dran war. Und es zeichnete sich ab, so ein bisschen, dass etwas passiert. Dass es aber auf diese Waffenlieferung geht, das wusste niemand vorher.
Nun kann man sagen, an dem Punkt ist ja was dran und man kann sagen, wir wollen keine Waffen mehr liefern. Warum war das dann aber so ein großes Problem in der Union?
Ja, ich habe dazu noch aus Italien einen ganzen Machtwechsel-Podcast mit Dagmar Rosenfeld aufgenommen. Ich glaube, Friedrich Merz hat unterschätzt, dass in der Union Israel etwas ist, was, wie soll ich mal sagen, ein weltanschaulicher Topos ist. Also eine Menge Menschen, die sich in der jungen Union engagieren, tun das auch, weil sie diesen jüdischen Staat unterstützen wollen. Ja, und für die ist das natürlich erklärungsbedürftig, wenn man sagt, bestimmte Waffen, die in einem bestimmten Kontext angewandt werden, liefern wir jetzt nicht mehr.
Aber es standen auch gerade gar keine aktuellen Waffenlieferungen eigentlich an, ne?
Das wissen wir nicht, weil diese Waffenlieferungen müssen ja im Bundessicherheitsrat genehmigt werden, der Tag geheim. Und dann ist das auch so, dass die Israelis so ein bisschen diskret vorsortieren, welche Anträge sollen überhaupt gestellt werden, um sich keine Absagen einzukassieren. Also das mit letzter Sicherheit wissen wir das nicht.
Gucken wir nochmal so ein bisschen in die Außenpolitik, die ja ganz gut lief. Also Antrittsbesuch bei Donald Trump. Er wurde nicht beschimpft, er wurde nicht rausgeworfen und man hatte das Gefühl, die beiden verstehen sich ganz gut, Merz und Trump.
Ja, also für mich war das total interessant, weil bin so lange dabei. Ich weiß noch, als Angela Merkel zum ersten Mal zu Donald Trump gereist ist. Und jetzt war ich da auch mit Merz. Und ich glaube, Merz hatte den Vorteil, dass er keine Frau ist. Muss man so platt sagen, weil Donald Trump hat ein Problem mit mächtigen, souveränen Frauen. Und er hat, glaube ich, auch Glück gehabt, dass er ist so auch groß. Trump ist auch groß, er spricht ein gutes Englisch. Und er hat auch ein Timing gehabt, weil als wir da waren im Weißen Haus, war gerade die große Scheidung mit Elon Musk. Also da war sozusagen Elon Musk der Bösewicht. Und die Deutschen und Friedrich Merz waren eher in so einer Statistenrolle. Aber ein guter Feldherr hat Fortune. Bundeskanzler muss auch Glück haben.
Und man hat ja jetzt aber auch wieder gesehen, bei den Ukraine-Verhandlungen scheint Merz Europa da auch vorneweg zu vertreten.
Naja, auf jeden Fall hat er es geschafft, gemeinsam mit den anderen da eine europäische Haltung aufzubauen. Und das ist schon viel wert.
Wenn wir auf andere politische Themen gucken, dann ist, glaube ich, allüberschattend dann die Richterinnenwahl gewesen. Also eigentlich ja ein Thema, was gar kein Thema ist für die Öffentlichkeit.
Ist das wirklich so oder ist es eher in der Medienszene? Also wenn wir jetzt rausgehen würden hier zum Alex, ist ja nicht so weit, und würden sagen, welche Top 3 Themen brennen Ihnen auf den Nägeln? Wie viele Leute würden sagen, Ambrosius Gersdorf, ein Riesenskandal?
Die würden vielleicht den Namen nicht wissen, aber ich glaube, die würde irgendwas sagen, ja, mit Bundesverfassungsgericht, da war doch was.
Naja, also ich glaube, bei den Leuten hat sich vermittelt, da ist was schiefgegangen und das ist auch schiefgegangen. Also da ist, aber es ist eher ein Ausdruck, oder die Gefahr für Merz ist, dass sich ein Verdacht festsetzt, er beherrscht das Handwerk des Regierens nicht. Das wäre bisher nur ein Verdacht, aber da sammeln sich sozusagen Indizien. Und das ist für jeden Kanzler gefährlich und für einen Kanzler von der Union ist es besonders gefährlich, weil die Union in dem Ruf steht, die können im Prinzip regieren, das haben die immer gemacht, das kriegen die hin. Und wenn dieser Ruf bröckelt, das könnte bitter werden.
Siehst du, dass es bröckelt?
Naja, klar. Die Brosius-Gersdorf-Nummer war ja nicht gut. Das, ne? Es ist jetzt noch nicht entschieden, aber mehr solcher Events sollten nicht passieren.
Also sie tritt ja nicht an. Das heißt, für sie ist die Karriere in der Richtung schon mal beendet.
Ja, weiß ich, vielleicht gibt es ja auch noch mal einen Richterposten namens EuGH oder so. Also ich könnte mir vorstellen, dass einige Leute ihr jetzt einen Gefallen schulden.
Wenn es um diese ganzen Sachen geht, wie kannst du als Journalist vielleicht mehr erfahren als andere? Das ist das ein jahrelanges Netzwerk?
Ich kann fragen. Das ist das Besondere. Ich kann Leute anrufen und sagen, warum machen sie das? Was machen sie? Was ist passiert? So, wenn das jemand anders macht, dann sagen die, was geht sie überhaupt nichts an? So, also man hat die Lizenz zum Fragen. So. Und das mache ich.
Da gibt es ja im Journalismus so verschiedene Stufen. 1, 2 und 3. 3 ist praktisch, man darf daraus nicht zitieren. 2 ist, man darf sagen, aus Kreisen der Union. Und 1 ist, man darf offen die Zitatquelle nennen. Wie oft erfährst du dann was du dann eigentlich gar nicht so verwenden darfst?
Naja, auch unter 3 erzählen die Leute mir ja nicht, damit ich es abends meiner Frau erzähle. Sondern die wollen ja meine Vorstellung der Dinge prägen, weil sie wissen, dass ich darüber zum Beispiel hier dann spreche. Ja? Also das sind ja abgestufte Formen von Kommunikation, die aber alle irgendwie die Öffentlichkeit erreichen sollen.
Bedeutet das aber auch, dass du ganz oft Informationen bekommst, um in eine gewisse Richtung gedrängt zu werden?
Nee, nicht ganz oft, sondern immer.
Immer.
Ich meine, das ist doch klar. Also diese politische Kommunikation hat immer Intention. Nur, es kommt wirklich selten vor, dass die Leute einem ganz krass versuchen, einen Bären aufzubinden, weil die ja wissen, dass ich alle anderen auch anrufe und das kommt auf diesem Niveau kommt schon vor, aber sehr selten. Aber man unterschätzt, dass die Leute die Sachen wirklich unterschiedlich sehen. Ne? Also wenn man da findet eine Sitzung statt und man spricht einen Tag später mit 5 Leuten und die Schilderung hat Nuancen, weil die Leute sich tatsächlich anders erinnern. Also das ist so.
Wenn du deine Artikel schreibst, hast du im Prinzip schon eine Schlagzeile im Kopf, aus der du dann eine Geschichte machst?
Also heutzutage ist das ja schwieriger geworden, weil man ja Print-Schlagzeilen und Online-Schlagzeilen hat über demselben Text, die aber anders funktionieren. Und weil man die Dinge oft auch im Fernsehen erzählt, bei Welt haben wir ja auch einen Fernsehsender oder einen Podcast. Also dieses ganz nach der Schlagzeile schreiben ist eher ein bisschen schwächer geworden bei uns.
Dein Buch heißt ja Die letzte Chance der Demokratie. Und das klingt ja schon, als ob wir wirklich so am Scheideweg sind. Ist das so weit? Ist das?
Das heißt nur Die letzte Chance. Mhm. Und ich gebe zu, Thema Schlagzeile, dass ich damit eine Wirkung entfalten wollte. Aber ich glaube tatsächlich, wir leben in einer besonderen Zeit. Es sieht immer noch alles aus wie immer. Der Reichstag steht noch, Kanzleramt steht noch, Bundestag, Tag, Dienstwagen fahren vor. Sieht alles aus wie immer, ist aber nicht mehr wie immer. Weil die politische Mitte, also die Leute, die unser Land eigentlich gestalten, denen fällt es immer schwerer. Also wie gerade schon gesagt, dass eine Regierung keinen Haushalt hinkriegt, hatten wir noch nie. Jetzt haben wir eine neue Regierung. Wir haben jetzt schon wieder 2, 3 Dinge, wo man sagt, oh, es hakt. Ja? So, und dass, wenn aus der Mitte keine Lösungen produziert werden, die Bevölkerung zufriedenstellen, wächst die Unzufriedenheit. Und die Ränder werden stärker und die stärkeren Ränder machen es der Mitte wiederum schwieriger, Lösungen zu finden. Weil dass der Scholz so gekämpft hat, lag doch daran, dass die FDP und die Grünen wie Hund und Katze waren. Er musste aber mit ihnen, weil er hatte keine Mehrheit nur mit den Grünen. Das heißt, je größer die Ränder werden, desto schwieriger wird es in der Mitte und diese Schwierigkeit nähert wieder die Stärke der Ränder. Ja, und das kann ein Niveau erreichen, dass es schwierig wird.
Aktuelle Umfrage, 12. August bei Forsa, AfD 26%, ganz vorne, Union 24%, SPD nur noch 13%.
Naja, wir haben jetzt schon die Situation, dass wir in ostdeutschen Bundesländern keine Mehrheiten mehr bilden können gegen AfD, Linke und BSW. So, und wenn man jetzt den Blick weitet, in Frankreich kegelt eine negative Mehrheit von Links- und Rechtspopulisten alle 3-4 Monate den Premierminister. So, also es beginnt schon, dass es nicht mehr funktioniert.
Und im nächsten Jahr haben wir 5 Landtagswahlen, sicherlich sehr entscheidend, auch für die Bundespolitik dann.
Ja, also es, in Sachsen-Anhalt tritt Rainer Haseloff nicht mehr an. So, jetzt kann man sich ein Negativszenario ausmalen, dass eine Reihe von kleinen Parteien unter der 5%-Hürde landet. Ja, und dann zack hat man einen AfD-Ministerpräsidenten.
68% der Deutschen rechnen zumindest mit einem Minister, AfD-Ministerpräsidenten im nächsten Jahr.
Ja, mal sehen. Also ist offen. Bisher hatten wir immer auch den gegenteiligen Effekt. Also zahlreiche Landtagswahlen, gerade in Ostdeutschland, sind gewonnen worden, weil die Leute 2 Wochen vor der Wahl eine Umfrage gesehen haben, dass die AfD in Führung ist. Und dann haben sich ganz viele Leute gesagt, ich möchte nicht in meinem Bundesland, dass die AfD in Führung ist, und haben den gewählt, der sie auf den 2. Platz drängen konnte. Und das konnte Michael Kretschmer in Sachsen sein, das konnte auch Bodo Ramelow in Thüringen sein und das konnte auch ein Herr Woidke in Brandenburg sein. Also sehr unterschiedliche Typen wurden von so einer AfD-Abwehrkoalition gewählt. Ja, also noch gab es immer diesen Effekt. Wobei auch die Regierungen, die dann entstehen, also Michael Kretschmer muss Dinge mit den Grünen, mit der Linkspartei, mit dem BSW aushandeln. Da hat er keinen Bock drauf, der würde lieber CDU-Politik machen. Aber wie schon gesagt, diese Mehrheiten zwingen ihn immer in die Kompromisse, die ihm dann das Profil verwässern.
Noch steht ja die berühmte Brandmauer von der Union zur AfD. Das heißt, man will auf Bundesebene und Landesebene nicht mit der AfD zusammenarbeiten. Wird sich das halten lassen?
Das schreibe ich ja auch in dem Buch. Ich finde, wir machen einen ganz entscheidenden Fehler. Wir gucken auf die Union. Entscheidend für die Brandmauer ist doch, was die AfD tut. Also eine AfD, wo man nicht weiß, sind sie für Putin oder für die Ukraine. Wollen wir der Union empfehlen, mit denen zu koalieren? Wohl eher nicht. Eine AfD, die ein Problem hat mit der Vergangenheitsbewältigung. Wollen wir mit denen koalieren oder nicht? Als die Amerikaner und die Israelis den Iran bombardiert haben, hat Herr Kupala eine 16-seitigen Schriftsatz an eine Redaktion geschickt, es stimmt nicht, dass in meinem Büro eine iranische Fahne ist. Überhaupt die Frage. Ja? So, also bevor die AfD es nicht schafft, ihr Verhältnis zu Rechtsstaat, deutscher Vergangenheit, Westbindung, EU und so weiter zu klären, kann die Union die Frage nur so beantworten, wie sie jetzt beantwortet. Deshalb finde ich, unsere Blickrichtung ist ganz falsch. Die AfD entscheidet, wie lange die Brandmauer steht.
Und da hat man ja schon das Gefühl, dass die AfD sich versucht zu mäßigen.
Ne, die hatten ein relativ kluges Fraktionspapier, das das empfohlen hat. Und dann habe ich ein paar Leute angerufen, die die AfD noch enger beobachten als ich über viele Jahre. Und da sagte mir jemand, ich habe dann gefragt, meinen die Strategie ernst und kann Frau Weidel die durchsetzen, auch gegen Herrn Höcke? Und dann sagten mir jemand von meinen Gewährsleuten, die haben gar nicht das Personal, die Strategie durchzuhalten. Und tatsächlich, Frau Weidel selbst schafft es ja, eine Bundestagsrede zu halten, die gemäßigt ist. Aber schon in der Debatte ist sie ja wieder aggro. Ja? So, also da, wie gesagt, es müsste die entscheidende Entwicklung für Mehrheiten jenseits der bisherigen müsste in der AfD stattfinden.
Wenn man jetzt auf Gemeindeebene ist, kommt man ja ganz oft schon gar nicht mehr da vorbei, irgendwelche Mehrheiten mit der AfD zu suchen. Da sieht man doch auch, dass die aktive Politik ja irgendwie in Bewegung ist und dass die Wähler ja auch in die Richtung dann tendiert haben, wenn sie die AfD wählen.
Na ja, klar. Also, dass die AfD ein Faktor ist, weil Leute die wählen, ist doch klar. Also sonst würden wir gar nicht drüber sprechen.
Vor 10, 14 Jahren war ich in einer Politikredaktion, in einer Talkshow, und da hatten wir Thilo Sarrazin. Und da kam gerade das Buch raus, Deutschland schafft sich ab. Ein Riesenskandal damals, ist auch durch alle Talkshows gegangen. wenn man so ein bisschen heute sieht, was er gelesen, was er gesagt hat, ist vieles ja auch schon wieder so eine Alltagsmeinung geworden.
Na, ich hoffe nicht, weil das Problem bei dem Werk von Sarrazin, den ich übrigens sehr beobachtet habe, weil er Berliner Finanzsenator war, gestützt auf eine rote Regierung. Und die, die ihm als Finanzsenator am meisten die Stange gehalten haben, war übrigens die Fraktion der PDS, lustigerweise. Und als Sarrazin dann dieses Migrationsthema entdeckte, war doch nicht das Problem, dass er gesagt hat, wir lassen jetzt so viele Leute rein. Das Problem war, dass er in einem Interview gesagt hat, dass bestimmte Merkmale wie Intelligenz genetisch vererbt werden. So, und das ist zum Beispiel, wo wir wieder über CDU reden, für einen anständigen Christdemokraten eine schwierige Meinung, weil wir glauben immer noch, dass alle von Gott sind, auch die, die irgendwie eine andere Hautfarbe haben, ne?
Was ist jetzt die letzte Chance?
Ich glaube, dass die politische Mitte etwas liefern muss, was die Zustimmung in der Bevölkerung wieder breiter macht. Und wenn das nicht gelingt, und bei der Ampel ist es nicht gelungen, also Olaf Scholz wollte natürlich auch eine breitere Zustimmung, aber hat es einfach nicht geschafft, dann kommen wir in Situationen, wo aus der Mitte nicht mehr regiert werden kann.
Ist es nur eine Personalfrage?
Nein. Aber Personal ist nicht unwichtig. Nur wenn es nur am Personal hängt, dann haben wir ja jetzt mit Friedrich Merz einen anderen als mit Olaf Scholz. Also er ist ja kein Klon. Das ist ja das Interessante. Scholz ist ja eigentlich eine Vorschreibung von Merkel gewesen, obwohl er ein anderes Geschlecht hat und aus einer anderen Partei kommt. Aber wesentliche Teile des Merkelismus, also ruhig sprechen, detailliert arbeiten, sehr kontrolliert, langes Zögern in Entscheidungen, das war ja, der war fast merkeliger als Merkel. Und das war ja auch lange sehr erfolgreich. Also Merkel hat ja, also 16 Jahre muss man regieren, das ist eine erfolgreiche Kanzlerin gewesen. Aber es kann ja sein, dass es nicht mehr geht. Also Beispiel, Bundeshaushalt, der Kanzler, der Finanzminister und der Vizekanzler verhandeln 200 Stunden über die Details des Etats, machen also eine Arbeit, die eigentlich ein Staatssekretär macht. Und es scheitert. Also da sieht man ja, es ist an sein Ende gekommen. Und jetzt kommt Friedrich Merz und macht den großen Wurf und die großen Ansagen und die andere deutliche Rhetorik. Also wenn es nur an der Person hängt, dann haben wir jetzt eine andere.
Du hast ja auch ein Buch über die Politik von Angela Merkel geschrieben und die Getriebene heißt es. Wie würdest du denn rückblickend jetzt auch nochmal ihr Vermächtnis sehen? Muss Merz sich da besonders abgrenzen von?
Na, macht er. Er hat gesagt, wir haben eine Migrationswende gemacht. Seine Regierung weist Flüchtlinge zurück an der Grenze. Also das, was Merkel nie machen wollte. Das ist ja auch eine Ironie, die, glaube ich, sich noch nicht überall rumgesprochen hat. Jetzt machen wir mit einem CSU-Minister die Flüchtlingspolitik, die Angela Merkel Horst Seehofer nie durchgehen ließ. Die der immer machen wollte. Die macht jetzt Dobrindt. Und die SPD tut so, als würde es nicht sehen, aber in Wirklichkeit lässt die SPD es geschehen.
Ist das der Schlüssel aber, um die AfD-Wähler zurückzuholen?
Da war ich finde, es gibt so zwei Fehler in der Debatte, einer von rechts, einer von links. Es gibt so Linke, die sagen, Migration ist kein Problem. Nur das Sprechen darüber ist ein Problem. Eigentlich läuft alles super, wir werden bunter und jeder, der sich beschwert, ist ein verkappter Nazi. Das ist Quatsch. Weil natürlich gibt es Probleme. Aber das andere Extrem ist, die Migration ist die Mutter aller Probleme. Horst Seehofer Zitat. Das glaube ich wiederum auch nicht, weil da gibt es noch ein paar mehr Dinge, die mir einfallen würden, die bearbeitet werden müssen. Deshalb glaube ich, eine Regierung muss das adressieren, muss da versuchen, zu Lösungen zu kommen. Aber das, glaube ich, klappt ja im Moment ganz gut, weil die Zahlen gehen runter. Und ich glaube, da ist etwas, was gerade halbwegs funktioniert.
Die Regierung von Olaf Scholz hat ja auch schon Dinge angeschoben. Also eigentlich gab es ja schon so eine Wende etwas vorher.
Das ist auch die These von Wolfgang Schmidt, der sagt, wir haben die Migrationswende eigentlich schon gemacht. Und tatsächlich stimmt es. Die Grenzkontrollen hat die Ampel eingeführt. Die Ampel hat ein paar andere Dinge gemacht. Olaf Scholz war auf dem Cover des Spiegels mit Abschieben im großen Stil. Aber irgendwie haben es die Leute nicht geglaubt. Und ich glaube, da hat die Ampel ein Eigentor geschossen in Person der Grünen. Weil die Grünen alles, was die Ampel gemacht hat, immer aufgehalten hat, migrationspolitisch. Und immer so, müssen wir, wollen wir gar nicht, dann lange Kämpfe mit der Fraktion. Und dadurch entstand in Teilen der Bevölkerung die Vorstellung, die wollen das Problem eigentlich gar nicht lösen. Und in dem Verdacht stehen Merz und Dobrindt jetzt nicht.
aber eine richtige Wende hat man ja noch nicht.
Doch, die Zahlen sind deutlich niedriger, die Tendenz ist deutlich sinkend. Es passiert etwas anderes. Und wie gesagt, der Streit von 2015 war immer, dürfen wir Leute an der deutschen Grenze zurückweisen oder nicht? Steht in meinem getriebenen Buch. Der Polizeibefehl war schon geschrieben und musste geändert werden. Ja, weil man sich damals entschieden hat, wir dürfen nicht. Europarecht steht dem entgegen. Nach deutschem Recht dürften wir, aber Europarecht überstrahlt das. Und diese Frage beantwortet die neue Regierung anders. Die weisen zurück. Nicht in riesigem Stil, aber sie tun es. Und das ist tatsächlich eine Politikänderung. In der Substanz.
Ich glaube, 42.000 Leute, ich weiß nicht, ob die Zahl ganz aktuell ist, 42.000 müssten eigentlich das Land verlassen.
Jetzt reden wir über was anderes. Mhm. Also wir haben jetzt darüber geredet, darf Deutschland an seiner Grenze jemanden zurückweisen, der sagt, ich möchte Asyl?
Zahlen gehen
runter. Das war die Kernfrage von 2015. Die andere Frage ist, wie kriegen wir Leute aus dem Land, die bei uns ihr Verfahren verloren haben? So, da steigen die Zahlen auch, sie steigen aber nicht dramatisch. Wenn man aber guckt, wie das andere Regierungen in Europa hinbekommen, sind die Zahlen auch nicht besser. Es ist nämlich wirklich schwierig. Und wir wollen ja nicht etwas, wie wir es in den USA sehen, wo die Leute von der Straße gefangen werden und man hinterher erstmal guckt, ob man die richtigen erwischt hat. Ja? Also innerhalb eines rechtsstaatlichen Systems Leute abzuschieben, ist tatsächlich schwierig. Das spricht aber dafür, zu gucken, die Falschen gar nicht erst reinzulassen.
Wenn wir jetzt so langfristig noch mal gucken, also wir gehen mal davon aus, die Regierung hält auch die 4 Jahre. Was müsste dann da bei der Migrationsfrage noch passieren, auch rechtlich, damit die Zahlen runtergehen?
Na, das Interessante ist, dass die Regierung jetzt sagt, okay, wir machen das, wir weisen an der deutschen Grenze zurück, also der Bruch mit der Merkel-Zeit, gleichzeitig aber sagt, eigentlich wollen wir es nicht. Eigentlich wollen wir das Problem europäisch lösen. Wir wollen eigentlich, dass die eigentlich interessante Grenze die EU-Außengrenze ist. Da wollen wir wieder hin. Das ist auch vernünftig, weil der freie Grenzverkehr ist ja eine Riesenerrungenschaft, also auch ökonomisch übrigens. Ja. Nur in 3-4 Jahren wird man März natürlich sagen, okay, du hast gesagt, du willst da wieder hin, wie weit bist du denn gekommen?
Für dich, du hast es vorhin schon erwähnt, ist ja nicht nur die Zeitung ein Medium, sondern du machst ja auch mit der Dagmar Rosenfeld einen Podcast, Machtwechsel, sehr erfolgreicher Podcast. Ist das für dich ein anderes Gefühl, zu sprechen sozusagen und nicht nur zu schreiben?
Also erstmal ist es entlastend, weil wenn fertig ist, ist fertig. Man kommt nicht auf die Idee, kann ich hier noch überarbeiten, kann ich den Satz noch umstellen, sondern gesagt ist gesagt. Und dann das Schöne ist, der Journalismus hat sich ja verändert, der geht von dieser Papierform weg. Also wir alten Leute lesen noch Zeitungen, aber unsere Kinder lesen im Netz und so. Und das Schlimme ist ja, selbst wenn wir die Leute dazu kriegen, uns im Netz zu lesen, hat sich jemand zwischen uns gedrängt, nämlich der Algorithmus. Weil die Leute gehen gar nicht auf Welt.de, die gehen auch nicht auf Spiegel.de oder Süddeutsche, sondern die Leute lesen das in ihren Feed. Aber dieser Feed ist ja ein anderes Unternehmen und dieser Feed belohnt auch bestimmte Emotionen. Ja, also wenn ich schreibe, 100 Tage Friedrich Merz, alles schrecklich, Untergang, Deutschland kaputt, dann wird das in mehr Timelines gespielt, als wenn ich schreibe, die Bilanz ist ausgewogen. Das ist nämlich langweiliger. Stimmt aber. Ja? So, also der Algorithmus drängt sich zwischen mich und meinen Leser und der Algorithmus prämiert Emotionen. Ich will aber keinen Journalismus machen, der immer nur Emotionen macht, weil ich bin ja ein Erwachsener. Und in dem Podcast habe ich ja keinen Algorithmus, weil die Leute suchen sich ihren Podcast ja selber aus. Und wenn die Leute das hören, so ein Podcast dauert 45 Minuten, dann wollen die auch nicht 45 Minuten angeschrien werden, sondern die wollen es ruhig erklärt bekommen. Und die stehen sogar darauf, wenn wir sagen, man kann es so sehen, man kann es aber auch so sehen. So, und das ist etwas, was mir den Podcast wahnsinnig sympathisch macht. Ist mit dem Buch übrigens ähnlich. Das Buch bestellt Ihnen auch nicht der Algorithmus, das kaufen Sie noch selber.
Kleine Kaufempfehlung hier an der Stelle. Eine Sache beim Podcast kannst du dir zumindest aber nicht aussuchen, das ist die Musikauswahl von der Dagmar. Wie kommst du denn mit der Musik klar? Ist ja oft Schlager.
Ich habe dazu keine Beziehung. Also ich hatte einen Vater, der Rolling Stones gehört hat und eine Mutter, die Brahms gehört hat. Das heißt, machen die immer noch. Und das ist für mich eine fremde Welt. Und ich muss sagen, ich bin kein wirklicher Fan. Also Dagmar schockt mich jede Woche neu. Aber das ist auch so ein bisschen ihr sadistischer Spaß dabei.
Kannst du selber singen?
Nein. Es gibt nur zwei Orte, wo ich singe, das ist Kirche und Fußballstadion.
Damit wir heute nicht singen müssen, haben wir einen Sänger da. Es ist Nils Koschol, er ist 18 Jahre alt, yes. Bekannt aus The Voice, hat da vor 6 Jahren bei The Voice Kids mitgemacht und hat heute 2 Songs für uns, Eine Welt ohne dich und Sad Songs. Also es wird erstmal ein bisschen traurig. Ich hoffe, wir können die Stimmung dann aber auch nochmal heben. Herzlich willkommen an Nils Koschol.
Danke. Ich kann sie mir nicht vorstellen, eine eigentlich nicht mehr solche Lieder schreiben. Doch mein Kopf, der schreit laut deinen Namen. Und ich krieg dich da nicht raus, verdammt Mann. Weiß die Zeit ein Alufunden, doch sie heilen langsam. Ausgebrannt und ausgelaugt, wach ich jeden Tag alleine auf. Mit dir hätte ich mir ein Haus gebaut. Hab zu lang an diesen Traum geglaubt. Und ja, vielleicht sind wir besser alleine dran. Und ja, vielleicht liegt es nicht mehr in meiner Hand. Doch was hilft mir ein vielleicht, wenn mir nur das nicht reicht? Hatte echt keinen Bock auf Sad Songs mehr. Doch was soll ich tun, du fehlst hier sehr. Bin wieder allein, könnt die ganze Zeit schreien. Ertränkt den Kummer mit Wein, will keine Sad Songs mehr. Hatte echt keinen Bock auf Sad Songs mehr. Doch wieso fällt es mir so schwer? Dich einfach loslassen, dich einfach gehen lassen. Alles auf neu, will keine Sad Songs mehr. Nach all der Zeit dachte ich, wir zwei für immer. Dass es so endet, hatte keinen Schimmer. War alles gut, sogar die Kleinigkeiten. War verrückt nach deinen Kanten und all deinen Seiten. Die anderen meinen, wir haben's dir doch gesagt. Hätte ich gehört, hätte ich mir das erspart. Vielleicht waren deine Kanten doch zu scharf. Und deine Seiten vielleicht fehlerhaft. Und ja, vielleicht sind wir besser alleine dran. Und ja, vielleicht liegt es nicht mehr in meiner Hand. Doch was hilft mir ein vielleicht, wenn mir nur das nicht reicht? Hatte echt keinen Bock auf Sad Songs mehr. Doch was soll ich tun, du fehlst hier sehr. Bin wieder allein, könnt die ganze Zeit schreien. Ertränkt den Kummer mit Wein, will keine Sad Songs mehr. Hatte echt keinen Bock auf Sad Songs mehr. Doch wieso fällt es mir so schwer? Einfach loslassen, dich einfach gehen lassen. Alles auf neu, will keine Sad Songs mehr. Will keine Sad Songs mehr. Will keine Sad Songs mehr. Bin wieder allein, könnt die ganze Zeit schreien. Ertränkt den Kummer mit Wein. Will keine Sad Songs mehr.
Vielen, vielen Dank, lieber Nils. Zwei Songs, die du zum einen nach dem Tod deiner Oma geschrieben hast und nach einer Trennung. Ich wünsche dir viele, viele positive Dinge in deinem Leben, dass wir auch noch viele positive Songs von dir bekommen. Vielen Dank, dass du da warst, Nils Koschel. Dankeschön auch. Ach, die Sad Songs. Wie kommen wir da jetzt weiter?
Das ist die Aufgabe des Moderators.
Gut, dann Sohn eines Lehrerehepaars. Da musste man dann irgendwie zum
Meine
Journalist.
Meine Schwester ist auch noch Lehrer.
Wolltest du auch noch Lehrer werden?
Nee, ich wusste immer, dass ich das nicht will.
Der Vater in der SPD.
Meine Mutter auch, ja. Ich komme aus dem Ruhrgebiet. Da waren früher alle in der SPD. Aber das ist ein ganz klassischer Ruhrgebietshaushalt. Meine Eltern waren die Ersten, die studieren durften. Und das sagt man immer so, aber ich weiß noch, einer meiner Großväter hatte ganz viele Bücher und alles so in Selbstaneignung, weil früher war das so, Arbeiterkinder haben nicht studiert. Und der hat, aber wo ist der Hintergrund, ja?
Und Journalismus war dann klar für dich, dass das in die Richtung geht, sagt?
Nee, ich kannte keinen, der Journalist war. Also ich wusste immer, ich wollte irgendwann weg aus dem Ruhrgebiet, nicht weil es mir da nicht gefallen hätte, gefällt mir da ausgenommen gut, aber weil ich mal was anderes machen wollte und bin dann nach Leipzig gegangen und habe gleichzeitig Geschichte und Journalismus studiert und habe das auch lange in der Schwebe gehalten. Und mein allerbester Freund hat das auch so gemacht und hat auch noch ein journalistisches Volontariat gemacht und ist dann Historiker geworden. Und immer wenn wir uns treffen, erzählen wir, du hast es richtig gemacht, nein, du hast es richtig gemacht.
Ich habe auch Germanistik und Politikwissenschaft studiert. Im Prinzip kann man damit ja alles danach machen.
Ich weiß nicht, ich wäre wirklich gerne Historiker. Also wenn Journalist nicht geklappt hätte, hätte ich das gemacht, weil ich kann ja nichts anderes. Aber Historiker hat auch sowas Handwerkliches, ne? So die Quellen und so und Puzzeln und so.
Ja. Ich habe mal geguckt, welche bösen Fragen Journalisten oft Politiker stellen. Und ich dachte, ich stelle sie dir einfach mal. Mal gucken, wie weit wir kommen. Und ich habe sie ein bisschen umgeändert, damit sie noch besser auf dich passen, sozusagen als Journalist. Stimmt es, dass es hinter den Kulissen längst Absprachen über deine Nachfolge gibt?
Meine Nachfolge als was?
Das ist so eine Frage, die man bekommt als Politiker.
Ich weiß nicht, also ich mache ja so viele Sachen. Ich bin bei der Welt, ich mache den Podcast, ich mache Bücher, bin Ehemann. Ich weiß nicht, ob jetzt der Verlag oder meine Frau oder mich irgendwie rausschmeißt.
Wie gesagt, die Fragen nicht zu ernst nehmen, die ich jetzt stelle. Die Zeitungsauflagen sind rückläufig. Wann treten Sie zurück?
Meine Auflage ist ganz gut im Moment mit dem Buch.
Man wirft Ihnen Nähe zur Union vor. Wie sehr bestimmt Ihre eigene politische Haltung, was Sie schreiben und was Sie nicht schreiben?
Also da muss man sich als Journalist sehr zurücknehmen. Und ich habe viel über die Union berichtet, weil die halt immer dran waren, jetzt die Zeit. Und ich bin auch, also ich bin katholisch, aber wie gesagt, ich komme aus dem Ruhrgebiet, da sind alle Sozis. Und das kann man auch sagen, die Schöpfung liegt mir auch am Herzen. Also habe ich ja was für die Grünen, so für jeden findet sich was.
Sie sind seit Jahren stellvertretender Chefredakteur. Stimmt es, dass Sie Herausgeber werden wollen?
Nö.
Verdienen Sie nicht viel zu viel für die Leistung, die Sie abliefern?
Och, solange die das geben, ist aber wie sagt man, der Markt regelt.
Gut, die Fragen waren nicht so ernst genommen. Du bist ja sehr erfolgreich auf Twitter, auf X. Ist das Medium, also entweder Politik oder Porn, und du hast Politik auf Twitter genommen?
Ja, ich mache öffentlich nur Politik, weil ich kann nichts anderes. Und Twitter ist leider in weiten Teilen eine Jauchegrube geworden. Ne? Also das ist wirklich, ich mache das, weil das gehört dazu, aber es macht zunehmend weniger Spaß. Ne?
Die Reichweite ist aber schon enorm.
Ja, die Reichweite ist gut, aber A, wird das Ding mittlerweile manipuliert. Das ist ja eindeutig zu sehen. Also der Algorithmus, also welches Problem der Algorithmus sowieso schon hat, habe ich ja schon erläutert mit der Prämierung von Hass und Emotionalität und so weiter. Und bei Twitter kommt dazu, dass Meister Musk da auch noch in seiner dran rumschraubt, ja, also wie ihm das politisch gefällt. Und das ist natürlich schade.
Fragen dürfen wir uns auch die Zuschauer hier im Saal. Und ich gucke mich mal um. Hat jemand die erste Frage an Robin Alexander? Nicht so schüchtern. Hier vorne.
Ja, ich hätte eine Frage auch zum Buch.
Eine Sekunde, das Mikro kommt.
Ich hätte eine Frage zum Buchtitel. Wir sind ja jetzt hier auch in Berlin und hier sind wir auch leidgeplagt, was Nachwahlen und so weiter angeht. War das vielleicht auch so ein Stück weit so ein Auslöser? Weil ich meine, wenn in der Demokratie Wahlen nicht mehr funktionieren, dann ist die letzte Chance ja eigentlich schon vorbei, oder?
Also, dass in Berlin diese Wahl nicht geklappt hat, war wirklich ärgerlich. Und ich fand auch, dass da hätten mehr Leute gehen müssen für. Aber im Prinzip ist der Wahlprozess bei uns in Ordnung. Bei uns wird ordnungsgemäß ausgezählt, bei uns funktioniert das so. Und deshalb würde ich da das Kind nicht mit dem Bade ausschütten. Aber ich fand total irre, weil in meinem Wahllokal, ich wohne in Neukölln, waren grauenhafte Zustände, aber bei uns musste nicht nachgewählt werden. Also wenn unsere Zustände nicht so nach waren, wie waren denn dann die Zustände woanders?
In Neukölln ist die Welt noch in Ordnung.
Oh ja, der eine sagt so, der andere sagt so.
Für die Frage gibt es aber schon mal das Buch Letzte Chance. Wir geben es mal rüber. Vielen Dank für die Frage. Wir haben das schon gelohnt. Danke. Ich habe es extra vorher nicht gesagt, damit nicht sofort alle Hände hochgehen. Die nächste Frage an Robin. Ja?
Ja, dann frage ich doch direkt mal, apropos letzte Chance, wären Sie jetzt gerne in den USA, weil da vielleicht gerade die letzte Chance auf Frieden verhandelt wird?
Ja, ich wäre da gerne, auch wenn ich gestern erst aus dem Urlaub gekommen bin und der März von München abgeflogen ist, aber hätte nachts noch so nach München fahren müssen. Ich weiß nicht, ob das die letzte Chance ist. Also das ist jetzt auch schlecht, dass wir es besprechen, weil es Mittwoch erst in YouTube gesendet wird und dann kann die Entwicklung schon weitergegangen sein. Das Irre bei dem Trump ist, dass man es ja wirklich vorher nicht weiß. Ja? Aber ich habe auch kein gutes Gefühl.
Wer das live sieht, der weiß vielleicht heute Abend schon mehr Bescheid. Die anderen, die es am Mittwoch auf YouTube sehen, die wissen wahrscheinlich schon sehr viel besser, wie es da ausgegangen ist. Auch für Sie ein Buch, wir geben es mal rum. Ja, ich sehe da hinten eine Frage, vielleicht machen wir hier erstmal weiter.
Ja, der Manuel sagte vorhin schon, Sie sind in ganz vielen Talksendungen. Vor Jahrzehnten gab es bestimmt auch schon Stars im Journalismus, keine Ahnung, Peter Scholl-Latour oder so, weil der auch die ganze Welt bereist hat und der große Erklärer war. Aber jetzt hat man den Eindruck, bei Maischberger, bei Lanz, es müssen ja gar keine Stars mehr eingeladen werden. Es reicht ja, wenn du 3, 4 Journalisten hast, die ein bisschen pluralistisches Spektrum abdecken und so. Wofür ist das denn aus Ihrer Sicht, der Sie ja nun mal auch ein Star im Journalismus sind, ein Indiz oder ein Symptom, dass die Welt immer chaotischer wird und die Leute eigentlich Einordner brauchen? Oder?
Also das mit dem Star, das ist, glaube ich, echt Quatsch. Also ich habe einen ganz normalen Job und das Besondere ist, dass dieser Job Öffentlichkeit bedingt. Ja? Also wenn ich jetzt ich habe keinen Bruder, aber wenn ich einen Bruder hätte, der irgendwo Arzt wäre, dann könnte der ja super gut sein und wir würden das nie erfahren, wenn wir nicht gerade operiert werden müssten. Aber Journalismus ist halt mit Öffentlichkeit, ist halt so, geht nicht ohne. So. Und ich glaube, dass die Journalisten eingeladen werden, weil wir freier sprechen können. Also ich kann in Talkshows Dinge sagen, die neben mir sitzen, auch wissen, aber nicht sagen können. Weil der Kanzleramtschef kann nicht sagen, wir haben die Wahl der Verfassungsrichterin verkackt. Es ist die Schuld von Jens Spahn. Er kann es nicht sagen, auch wenn er es genauso weiß wie ich. Aber ich kann es sagen. So. Und darin liegt immer Mehrwert. Und das versuche ich dann auch zu liefern.
Und kannst du Dinge vielleicht auch besonders einfach erklären, dass es jeder versteht?
Ich weiß nicht, ich hoffe das. Aber das ist auch, also Journalismus ist Dinge zu erfahren und sie dann so zu reproduzieren, dass sie möglichst viele Leute verstehen. Deshalb ist das Buch auch so geschrieben, dass es spannend ist, oder ich habe es wenigstens versucht. Weil es lesen nicht nur Professoren, es lesen auch Leute, die 8 Stunden gearbeitet haben, die zu Hause sitzen, die müde sind, die noch eine halbe Stunde Aufmerksamkeit haben. Und ich muss es ihnen so leicht machen wie möglich, ohne natürlich zu vereinfachen, also unzulässig zu vereinfachen. Das ist ein Dienst, den ich als Journalist machen muss. Und deshalb versuche ich das so aufzuschreiben, dass das, wenn man Fremdwort nehmen will, kommensurabel ist. Und da gebe ich mir auch Mühe mit.
Und für die Frage, gibt es, du hast schon ein Buch? Er kauft das selber. Dann würde ich sagen, sparen wir das für jemand anderen auf. Ganz hinten war die nächste Frage.
Also nicht falsch verstehen, mir geht es jetzt nicht um das Buch. Wir haben viel über Migrationspolitik gesprochen, über Innenpolitik. Mir hat das Thema Wirtschaftspolitik bei Ihrem Resümee jetzt noch gefehlt. Also wir haben nur ein bisschen das gestriffen. Ich möchte da ein bisschen Wasser in den Wein auch gießen. Ich glaube, die kritische Stimmung gerade im deutschen Mittelstand ist viel, viel größer. Sie sprachen von einem ausgewogenen Fazit. Ich sehe das gar nicht so. Ich sehe es sehr, sehr, sehr kritisch. Und das meines Erachtens, wir waren am Anfang ein bisschen dabei mit Schwerpunkt Außenpolitik, zu wenig Innenpolitik. Aber das Signal in die deutsche Wirtschaft, und ich betone besonders in den Mittelstand, ist mir doch sehr, sehr, sehr marginal ausgeprägt. Was ist Ihre Meinung?
Ja, kann man so sehen. Gegenrede wäre, es gibt jetzt die Abschreibung, also die Unternehmen, die investieren, können eine ganze Menge abschreiben und hinten dran ist eine Steuersenkung. Jetzt kann man sagen, ist eine kleine Steuersenkung, aber seit 20 Jahren gab es gar keine. Also da ist etwas passiert und es gibt natürlich eine Menge Geld, das der Staat investiert. Ja, also wir werden in der Infrastruktur so. Und jetzt kann man alles sagen, reicht uns nicht, stellen wir uns anders vor, aber innerhalb der gegebenen Umstände und auch eines gegebenen Wahlergebnisses, glaube ich, ist das etwas, wo Merz nicht wahnsinnig hinter den Erwartungen zurückgeblieben ist. Interessanter, finde ich, ist das, was jetzt kommt. Was machen Sie mit den Sozialsystemen? Wie kriegen Sie die Lohnnebenkosten in den Griff, so, also da ist noch eine Menge, was kommt, aber dieser Aufschlag mit Abschreibung auf Investitionen, Steuersenkung und so weiter, ich glaube, das ist etwas, Ja. Unter dem gegebenen Wahlergebnis?
Das reicht.
Naja, die Frage ist ja immer, also wenn ich das jetzt journalistisch beurteile, ja, dann kann ich natürlich sagen, ich sage das, wie ich mir das so vorstelle, was super für Deutschland wäre oder was Sie sich vorstellen oder er. Und vielleicht finden wir auch draußen noch einen, der es total anders sieht. Ja? Nur dann messe ich ja jemanden an einer Elle, die von außen kommt. Ja? So. Und ich finde, unter den gegebenen Umständen ist es eine andere Richtung, die es genommen hätte mit einer weiteren Ampelregierung. Ja? Also Christian Lindner musste schon sehr dafür kämpfen, die kalte Progression in den Griff zu kriegen und Steuererhöhungen abzuwehren. Dass die jetzt senken, jetzt kann man, oder auch Stromsteuer, jetzt kann man sagen, wieso denn nur für die Unternehmen? Wieso nicht auch für die alle? Und das wäre zum Beispiel ein Standpunkt, den ich mir zu eigen machen würde. Aber dass sie es tun, kann ich ja trotzdem beschreiben.
Merken wir da nicht auch gerade schon, Bärbel Baas auf der einen Seite und das große Thema Rente, was nicht richtig angegangen wird, und dann Katharina Reiche, die neue Wirtschaftsministerin, die sagt, man muss länger arbeiten, da knallt es doch auch bald, oder?
Ja, das Interessante bei dem länger arbeiten ist, das steht im CDU-Grundsatzprogramm, es stand aber nicht im Wahlprogramm. Ja, also sie haben ihr eigenes Grundsatzprogramm nicht zur Wahl gestellt, das auch ganz neu ist. Weil sie natürlich, also alle wissen, dass wir eigentlich länger arbeiten müssen, aber Friedrich Merz wollte es im Wahlkampf nicht sagen, weil er dann die SPD-Kampagne bekommen hat, hätte. Die war ja schon vorbereitet. Die CDU will euch zum längeren Arbeiten zwingen. Jetzt ist die Frage, wie man da hinkommt. Jetzt haben sie sich überlegt, man darf freiwillig länger arbeiten und dann von dem Geld ein bisschen was behalten. Das kann man auch wieder sagen, immerhin. Schritt in die richtige Richtung. Ich glaube, dass da ein großes Ehrlichmachen ansteht. Ist ja auch interessant. Ich meine, in Dänemark ist ja jetzt kein Land auf einem anderen Planeten, das Nachbarland, hat eine Rentenreform, dass das Renteneintrittsalter an die Lebenserwartung gekoppelt hat. Alles von der Sozialdemokratie gemacht. Sozialdemokratische Regierungschefin, also es geht. Auch Rente mit 67, die letzte Erhöhung des Renteneintrittsalters, war ein Sozialdemokrat. War nicht Merkel, war Franz Müntefering. Und natürlich muss man, wenn man darüber sinnvoll sprechen will, im Kopf behalten, dass sowas für die SPD anders zu bearbeiten ist als für die Union, weil es eine andere Wählerschicht ist. Also ich fand zum Beispiel, als die Baas gesagt hat, wir müssen über alles reden bei der Rente, auch darüber, ob mehr Leute einzahlen sollen. Da ging ein Empörungssturm los, unter anderem in meiner Zeitung. Ich fand das nicht clever. Weil natürlich wird die SPD-Antwort auf diese Fragen eine andere sein als die Unionsantwort. Und das Nachdenken schon zu stoppen, weiß ich nicht.
Das Thema Rente wird wahrscheinlich wieder nicht angegangen werden, oder?
Ich glaube, sie müssen. Darauf setzt auch Merz. Also die haben ja jetzt diese Kommission vereinbart. Und die Kommission kommen eigentlich zu spät. Ne? Also die fangen jetzt an im zweiten Halbjahr, dann beraten die anderthalb Jahre und dann ist ja schon fast wieder Bundestag. Also eigentlich kommen die Kommission zu spät, damit in dieser Legislatur noch gehandelt werden muss. Es muss aber gehandelt werden, weil das Geld einfach weg ist und weil die Lohnnebenkosten durch die Decke gehen. Und ich glaube, dass Merz darauf setzt, dass die SPD auch die Zahlen sieht und irgendwann sagt, wir müssen jetzt handeln. Aber auch dann muss noch ein Weg gefunden werden, wie die SPD das machen kann, ohne sich selbst zu zerstören. Weil die wird ja noch gebraucht.
Wir geben erstmal noch ein Buch für die Frage nach hinten weiter.
Ich finde wirklich verdient.
Weitere Fragen an Robin Alexander, ja hier vorne.
Ups, eine Frage. Wie sehen Sie das in den USA, wenn Musk und Konsorten nicht mehr sich denken, sie brauchen keinen Truppenspieler mehr wie den Herrn Trump und eigene Parteien gründen, wie Herr Musk ja jetzt auch schon angekündigt hat, und diese Peter Thiel, Elon Musk und so weiter unglaublich viel Einfluss haben, gerade durch ihre Online-Dienste. Wie sehen Sie da die Lage der Demokratie in Zukunft?
Das ist ein weites Feld, ne? Also mit dieser dritten Partei, das haben in Amerika schon ein paar Leute versucht, das ist echt schwierig. Mit dem Einfluss über die sozialen Medien, das ist wirklich ein Thema, ne? Weil, wie gesagt, da kann man eine Menge Meinung machen. Ne? Andererseits, wenn man sagt, man reguliert ist, dann ist auch wieder die Frage, können dann nicht Leute, die regulieren, Meinung machen und sagen, das Thema ist jetzt nicht okay. Ja? Also das ist wirklich ein ganz interessantes Thema gerade.
In Deutschland wurden ja auch ein paar Parteien, mit dem BSW nochmal zumindest eine Partei gegründet, was man vielleicht vor etlichen Jahren auch nicht so auf dem Schirm hatte.
Ja, aber bei uns ist es ja so, da wir ein Verhältniswahlrecht haben, müssen die ja nur über die 5% kommen. Und das hätte ja auch fast geklappt. Und das ist schon schwer genug. Aber in einem, die USA sind ja ein Zwei-Parteien-System. Oder wie Großbritannien. Also man hat Wahlkreise, wo halt nur der drin ist, der gewinnt. Das ist da viel schwieriger.
Ich habe leider kein Buch mehr übrig. Tut mir sehr leid. weitere Fragen? Ja, ganz vorne auf der Couch. Mikro kommt.
Wie wichtig finden Sie denn die politische Bildung von Jugendlichen heutzutage, auch im Vergleich darauf, dass Sie vorhin eingegangen sind mit der Manipulation, gerade auch auf X und in dem Punkt auf die letzte Chance, um eine Demokratie noch zu erhalten?
Ich finde politische Bildung wichtig, ich finde Bildung generell wichtig. Wobei wir da auch so ein bisschen machen, also am deutschen Schulsystem gibt es eine Menge zu reformieren. Aber bestimmte Dinge, die im Argen liegen, können die Lehrer auch nicht für die Familien rausholen. Also da bin ich wirklich konservativ. Ich glaube, eine bestimmte Bildung muss auch in Familien passieren. Und da hilft es auch, wenn man ab und an mal mit den Kindern zu Hause ist. So, und das Seltsame ist ja, dass wir in Zeiten leben, wo Leute ganz viel Ablenkung haben, aber die, die es wissen wollen, können es so schnell lernen wie noch nie, weil alles so zugänglich ist. Ja? Also wir haben ja die seltsame Sache, dass ein Teil der Kinder gar keinen Bock mehr hat auf Lernen und ein anderer Teil denkt man, boah, Wahnsinn, die sind erst 17, wie schlau sind die schon? Ja? Das ist diese seltsame Entwicklung, die ja mit der KI noch zunehmen wird, ne? Dass wir sozusagen so, das geht so auseinander. Ne? Und das ist schon, aber auch da denke ich, die Politik sollte noch mal über Schule und ein paar Dinge nachdenken, wobei das ist dann eher Ländersache. Ne? Aber eigentlich ist das ein Thema für uns als Gesellschaft. Ne?
Das große Thema Finanzbildung, was ja auch ein Herzensthema für mich ist, von der Börse aus gesehen, ist natürlich auch so ein Thema. Und ich glaube, auch da muss es vielleicht Anreize geben, vielleicht auch, wenn wir so eine Rente bekommen, wo schon Sechsjährige praktisch vom Staat was bekommen, dass man die jungen Leute schon langsam mit diesem Gefühl ranzieht, da ist ein Kapitalmarkt und da ist vielleicht auch neben der Rente auch noch eine private Altersvorsorge notwendig.
Ja, nur wenn es breite Kreise erreichen soll, muss es auch Sinn ergeben für Leute, die sich nicht auskennen. Ne? Weil wir brauchen Finanzmarktbildung, aber wir werden keine Gesellschaft haben, wo jeder immer über Aktien redet. Also es muss auch Leute geben, die einfach vertrauen können aus meinem Ersparten, wenn ich immer fleißig einzahle, wird was. Ja?
Worüber redet denn Robin Alexander, wenn er nicht über Politik redet?
Ich habe 3 Kinder, die beschäftigen mich. Ich gucke Fußball, ich gehe in die Kirche.
Schalke?
Ja. Jeder trägt sein Kreuz. Ich habe nichts Besonderes anzubieten, keine Extremsportarten oder sowas. Tut mir leid.
Berlin ist schon steinig genug.
Ja.
Gibt es noch irgendwelche Ziele, Wünsche für die Zukunft?
Ach, wissen Sie, wenn man so ein Buch macht, war das eigentlich eine Menge Arbeit. Und dann bei diesen Politikern, die verändern immer irgendwas, das ist so ein bisschen auf wie Schießen auf laufende Ziele. Und dann, wenn das Buch da ist, muss man das so ein bisschen unter die Leute bringen. Und wenn es dann funktioniert, dann, jetzt, also man kriegt ja auch nicht jedes Jahr ein neues Kind. Ne? Da haben wir auch meistens 2-3 Jahre dazwischen und jetzt mit dem Buch, das Buch darf jetzt erstmal wirken.
Ich glaube, das Buch wird wirken und deine Meinung wirkt in Deutschland. Vielen Dank, dass du heute zu Gast warst, Robin Alexander.
Dankeschön.
Liebe Zuschauer, schön, dass Sie mit dabei waren. Mehr Infos finden Sie unter salon-schinkelplatz.de. Danke für heute, danke an die Gäste, danke hier. Wir tauschen uns noch ein bisschen aus und bis zum nächsten Mal. Alles Gute.
Und wenn euch diese Sendung gefallen hat, dann abonniert gerne den Podcast von Inside Wirtschaft und gebt uns ein Like.